Schlaftraining. Steht dann etwa ein Coach am Bett und übt mit mir zusammen das Schlafen?
Doof nur, wenn der Klient dann auch noch schläft, dann hört er einem nicht mehr zu.
Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
Hallo Michaela, wie geht's dir?
Hallo Andreas, mir geht's gut. Ich war gestern Abend auf einer ganz tollen Lesung, bin richtig energetisch dadurch und habe gut geschlafen. Mir geht's richtig gut. Und wie geht's dir? Du musst ja völlig durch den Wind sein, oder?
Ja, ich erhole mich noch vom Urlaub. Ja, also dieser Kurzurlaub, das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also Urlaub ist ja für mich eben keine Erholung, sondern das ist dann ja häufig sogar mehr Stress als zu Hause.
Der feine Herr Lange. Tschüss.
Ja, ich hatte auch so ein paar Sachen. Das heißt, 16:00 habe ich da nicht hinbekommen. Es war immer spätes Essen. Ja, es waren aus 8 Stunden wurden dann eigentlich nur noch 7 Stunden. Insgesamt habe ich auch ganz gut geschlafen da. Aber woran ich das dann merken kann, das die einzige Stellschraube, die dann runtergeht, das ist dieser HRV-Wert.
Oh ja.
Über den wir schon mal eine Folge gemacht haben. Und dieser HRV-Wert, den hatte ich ein bisschen gepflegt in letzter Zeit. Ja, also ich habe mein Training auch nach dieser Folge nochmal wirklich darauf geboostert und ich hatte dann wirklich sehr häufig immer diesen Wert von 90.
Mhm.
So, das ist dann sehr gut und der ist wirklich nach 5 Tagen stressigem Urlaub runter auf 30-40.
Krass.
Der geht dann auch wieder hoch, aber ja. Der HRV-Wert beschreibt ja den aktuellen Stresslevel und den Erholungsgrad. Das ist ja, das Tolle an dem Wert. Ja. Das heißt, vermeintlich müsste es mir gut gehen, aber dieser Wert verrät, nein, du hast dich da gestresst.
Ach krass, ich habe schon ganz lange meine Herzfrequenzvariabilität gar nicht mehr angeschaut. Muss ich auch mal machen. Hm? Das ist ja interessant. Aber habt ihr denn wenigstens gewonnen?
Wir haben dann gewonnen.
Ach, sehr gut. Gratuliere.
Ja, genau. Grüße an alle, die da mit
Ja, waren. Grüße. Ich kenne die ja jetzt auch alle.
Was auch noch ganz lustig war und interessant war, weil sie mich dann ja alle in diese Gesundheitsecke stecken, machen sich dann schon lustig, Andreas, du isst jetzt spät. Und dann habe ich dann aber trotzdem um 22 Uhr noch einen Nachtisch gegessen. Ja. Das haben sie dann auch fotografiert und in die Gruppe gestellt, dass ich einen Nachtisch esse. Ich habe aber das dann nicht so richtig ausgeführt, weil es dann nicht mehr passt. Das klingt dann wie eine Ausrede. Aber was viele eben nicht wissen, auch mal noch zur Beruhigung. Wenn ich ein vollständiges Essen esse, also Salat als Vorspeise mit Essig und Öl, danach auch etwas mit Eiweiß, mit Fisch oder was auch immer, kann auch Fleisch sein. Wenn ich dann noch einen Nachtisch am Ende esse, dann geht der Blutzuckerspiegel nicht nach oben. Das ist nichts mehr als noch ein paar Kohlenhydrate hinzu. Es geht nur darum, dass man diese Süßmahlzeit nicht isoliert und zwischendurch isst. Das ist die ganze Kunst. Und wenn ich etwas zwischendurch esse, dann sind das ja immer Nüsse.
Ah ja, genau. Und das ist eben der ganze Trick, wenn man Lust auf was Süßes hat, dann einfach direkt im Anschluss ans Frühstück oder direkt im Anschluss ans Mittagessen oder direkt im Anschluss ans Abendbrot. Aber nicht isoliert, damit die Bauchspeicheldrüse nicht nochmal separat anlaufen muss.
Und dann muss man auch nicht so dollen Verzicht üben, weil man hat ja dann ab und zu seine Leckerei.
Genau.
So, und dann freue ich mich, wenn ich zu Hause werde ich nicht verführt, da gibt es dann nicht plötzlich einen tollen Nachtisch in einem Restaurant. Also da baue ich mir auch keinen Nachtisch. Ne? Also das ist einfach.
Ja.
Aber wenn man in einem Restaurant sitzt und dann kommt die Nachtischkarte, warum soll ich das dann nicht essen? Ja. Ne? Da gilt auch 80-20. Es war sowieso schon 22 Uhr, da spielt am Ende alles keine Rolle.
Ruhig noch oben drauf werfen, genau.
Eure Fragen zur letzten Folge.
Katrin fragt: Ohne Schlafmittel kann ich nicht mehr einschlafen. Allerdings fühle ich mich morgens dann genauso müde, als hätte ich nicht geschlafen. Oh je. Woran liegt das?
Ich meine, das haben wir auch schon mal erzählt, sogar auch schon mal in Folgen vorher. Unter Schlafmitteleinfluss sediert man lediglich. Das ist so ähnlich wie unter Alkohol. Man ist weg, man ist betäubt, man denkt, man schläft. Das kann auch beruhigen, weil man endlich zur Ruhe kommt. Es ist dann auch als Ruhephase zu verbuchen. Aber es findet nicht das statt, was sonst alles in einem echten, von dem Körper selbst eingeleiteten Tiefschlaf stattfindet. Das ist also verminderte Schlafqualität. Man kann das mal eine Zeit lang machen, um wirklich mal einen Cut zu setzen. Ich komme gar nicht mehr zur Ruhe, dann komme ich wenigstens zur Ruhe. Man muss das aber wieder ausschleifen, dieses Mittel, weil wird man ja irgendwann davon abhängig. Und man muss einem auch bewusst sein, dass das ja kein echtes Schlafen oder kein gutes Schlafen ist. Es soll jetzt Schlafmittel geben, die das mit dem Sedieren nicht mehr ganz so doll betreiben, sag ich mal, sondern die gemäßigter wirken. Ohne die jetzt beim Namen zu nennen. Das könnte man vielleicht mal als Extrafolge machen. Aber wichtig ist eher nur mal kurze Zeit, um ein Problem zu lösen. Wenn ich dann wieder drin bin im Rhythmus, muss ich es ausschleifen und lernen, selber zu schlafen. Und dann geht es eben nicht ohne konsequente Verhaltenstherapie. Darüber hatten wir ja dann in dieser Folge gesprochen.
Ja, ja, ich verstehe das nicht, ne? Dass die so viele Medikamente sollen doch einfach nur eine Krücke sein, um dann alleine lebensfähig zu sein und nur eine kurzzeitige Krücke. Naja, nächste Frage. Alexander fragt, gehört Melatonin schon zu den sogenannten Mittelchen, von denen ihr abraten würdet?
Ja, das ist dann nicht ganz so schlimm wie ein Schlafmittel, weil es ja nur ein Schalter ist, aber auch von diesem Schalter können wir abhängig werden, weil wir ihn dann nicht mehr selber setzen können und der Schalter kann auch zu doll gedrückt werden, dass wir davon runter morgens noch leiden. Es ist höchstens auch wieder nur einsetzbar, weil ich eine Flugreise mache, weil mal eine bestimmte Nacht ansteht, weil ich mal irgendwo nicht draußen war. Das heißt, ich kann es mal vereinzelt einsetzen, so als kleine Unterstützungshilfe, aber es ist auch wiederum nicht geeignet als Dauermedikation. Es ist keine Lösung, Melatonin zu nehmen. Und wenn ich nicht mehr selbst genug Melatonin produzieren kann, gibt es Mittel und Wege, das zu pushen, zu fördern. Hatten wir alle schon mal. Hört nochmal dazu die Folge, da gab es eine Folge dazu, ohne dass ich jetzt die Nummer weiß, aber hört euch die Folge zum Thema Melatonin nochmal an. Seid gewarnt und setzt es nur gezielt ein.
Ja, und vor allen Dingen, weil es ja auch auf die Leber geht, hast du gesagt. Ja,
ja, ja, die Leber muss es abbauen. Das heißt also, man gibt mal diese Medikamente, sind häufig zu stark. Mhm. Das heißt, man gibt ganz viel Melatonin, damit es dann, wenn es dann relevant ist, noch genug davon da ist, weil es ja sofort wieder vom Körper abgebaut wird. Ja. Das selbst ausgeschüttete, dann braucht man quasi nur eine Mikrodosis und die Leber hat dann weniger Arbeit. Mhm. Und da wir im Alter in der Regel eine schlechtere Leber zur Verfügung haben, ist es dann genau dann kontraproduktiv, weil im Alter habe ich eine schlechtere Leber, aber im Alter produziere ich auch weniger Melatonin. So ein bisschen Krux. Mhm.
Das Thema der Woche.
Was soll das eigentlich? Schlaftraining. Was verbirgt sich darunter? Bevor ich da einsteige und dir dazu Fragen stelle, grenze ich das Training nochmal grundsätzlich von der ganz normalen Schlaftherapie, vom ganz normalen Schlafcoaching oder Verhaltenstherapie ab. Ja? Also ein normales Schlafcoaching zielt ja darauf ab, wie ich mein Verhalten verändere. Ja? Also wie soll ich leben? Wie soll ich mich bewegen? Wie soll ich essen? Wie gehe ich zu Bett? Was kann ich so tun, damit ich besser schlafe? Und wenn es dann ein sehr gutes Coaching ist, dann berücksichtigt man auch noch den Chronotyp. Welche Krankheiten habe ich? Was für eine familiäre Situation? Was sind denn meine Ernährungsgewohnheiten? Darauf kann man schließen, ob man vielleicht deswegen schlecht schläft und dann man weiß, was könnte man ändern. Gibt es Medikamente? Wie sieht das Schlafzimmer aus? Erkrankungen und so weiter. Also man berücksichtigt das alles und macht dann Anpassungen, die nicht zu wild sind, aber die dann hoffentlich den Schlaf verbessern. Ja, das ist das ganz normale Schlafcoaching oder Schlaftherapie oder Verhaltenstherapie, je nachdem, wie man das nennen möchte.
Ist das wirklich euer Ernst?
Was ist denn dann genau Schlaftraining? Leiten wir das mal ab, Michaela. Wenn du dir jetzt den Begriff Training vorstellst, was fallen dir dann für Attribute, Elemente ein beim normalen Training?
Ja, ja, dass ich tatsächlich schlafen trainiere, so wie ich beim Laufen trainiere, kleine Portion Schlaf. Hattest du nicht sogar mal erzählt, dass ein Mittagsschläfchen schon zu einem Schlaftraining gehört, dass man damit auch schlafen trainieren kann?
Kann, ja. Ja. Das geht aber nicht bei allen. Ne?
Ach so, okay.
Bei manchen ist es ja sehr kontraproduktiv, bei manchen ist es aber auch hilfreich. Ja. Also das muss man dann individuell einbauen. Ja, aber was für Attribute so vom Training fallen dir noch ein, wenn du jetzt an dein Lauftraining denkst?
Dass man das regelmäßig macht, dass man es jeden Tag versucht, irgendwie auf eine gewisse Form zu absolvieren, dass man eben ja ganz gezielt sich darauf fokussiert und ja.
Nehmen wir mal an, man macht jetzt das Laufen und du würdest auch bei Wettkämpfen mitmachen.
Ja.
Macht der Trainer dann mit dir den Wettkampf oder bereitet der dich auf den Wettkampf vor?
Nein, der bereitet dich natürlich nur vor. Der ist natürlich beim Wettkampf selber nicht mehr dabei.
Könnte der da auch dabei sein, aber das ist bei vielen, muss man den Wettkampf leider alleine bestehen. Ja. Das heißt, der rennt nicht mit auf den Platz oder auch beim Golfspiel gibt es auch keinen Trainer, der mitläuft. Das heißt also, das muss man dann selber machen. Und so ähnlich muss man sich das auch mit dem Schlafen vorstellen. Der ist dann ja nicht mit im Bett.
Später. Nee. Steht auch nicht daneben. Super.
Steht auch nicht daneben. Und der Schlaf wäre dann übertragen gesprochen der Wettkampf.
Ja.
Ja. Und man macht vorher Elemente isoliert, die dem Wettkampf dienen.
Ja.
Ja. Das ist dann Schlaftraining.
Ja. Ja.
Weil immer, wenn ich sage Schlaftraining, ist benutzt den Begriff gar nicht so häufig, obwohl man es heute manchmal macht.
Ja.
Weil man dann so irregeführt ist. Training, da kann man nicht am Bett stehen und mich dann anspornen. Ja, also das ist ja total unlogisch. Es ist ja auch diese Arbeit an der stetigen Verbesserung. Was da so ein Trainer macht, dazu komme ich gleich nochmal. Wenn man es wirklich definiert, dann heißt das, Schlaftraining ist ein gezielter methodischer Ansatz zur Verbesserung der Schlafqualität durch den Einsatz spezifischer Übungen, Routinen und Techniken.
Mhm. Habe ich es mir doch gedacht.
Ziele des Schlaftrainings. Was sind denn wohl so die Ziele beim konkreten Schlaftraining?
Dass man zu einer gewissen Regelmäßigkeit kommt, dass man durchschläft, dass man auch in den Tiefschlaf kommt. All diese Ziele, die wir uns ja allgemein hier auch für den Podcast verschrieben haben.
Genau. Wenn man jetzt wirklich Training macht, könnte man zum Beispiel daran trainieren, schneller einzuschlafen.
Hm.
Jetzt kann man das so machen, dass man ja in der allgemeinen Schlaftherapie wird man Maßnahmen lernen, dass es besser wird. Jetzt kann man aber auch hingehen aus dem Leistungsgedanken, wie beim Leistungssportler, und das ist auch häufig die Zielgruppe, Leistungssportler, die ich zumindest betreuen darf, die haben das Ziel, dass es extrem schnell gehen muss. Ich will lernen, innerhalb von 3 Minuten einzuschlafen und schon nach 8 Minuten im Tiefschlaf zu sein.
Ja.
Was muss ich dafür machen? Und dann investieren die auch darin, das zu optimieren. Und dann muss man diese Schritte finden, die bei dem funktionieren, dass er so schnell dahin kommt.
Ja.
Wie bei einem Golftraining, wo man spezifisch auf mich eingeht, meine Macken berücksichtigt, damit ich den Ball vernünftig treffe.
Ja. Ja. Und vor allen Dingen auch die berücksichtigt jetzt bei so einem Hochleistungssportler, bei einem Fußballer zum Beispiel, der muss ja auch vor einem Weltmeisterschaftsspiel gut einschlafen können und zwar schnell einschlafen können.
Ja, es ist in der Regel so, die Leute auf Top-Niveau sind alles gute Schläfer. Wenn sie das nie gewesen wären,
wären sie gar nicht Top-Spieler.
Wären sie gar nicht so weit. Aber ab und zu gibt es Leistungssportler, die nicht gut schlafen,
ja,
und ab 23, 24 kriegen die dann häufig einen Karriereeinbruch, wenn man ihnen nicht hilft, weil ja, dann kommen sie nicht mehr durch ohne gutes Schlafen.
Ja.
Ja. Ja. So, schönes Beispiel ist ja Haaland, der in Dortmund immer verletzt war. In Manchester City hat er einen Schlafcoach bekommen, postet ja seitdem auch ständig Schlafzeugs,
ja,
und ist seitdem nicht mehr verletzt.
Sehr gut, ja, ja.
So, also, ein Ziel ist schneller einschlafen, das kann man dezidiert trainieren, dann gibt es auch wieder schneller einschlafen können, also wenn ich dann aufwache, dass ich auch dann wieder schnell einschlafe, das kann man auch trainieren mit Übungen, dann auch das Durchschlafen, dass ich vielleicht gar nicht mehr aufwache, ja, oder dass ich auch schneller lerne, überhaupt runterzukommen und abzuschalten. Das sind ja alles Übungen, die man über tags macht und nicht in der Nacht oder dann in der Nacht davon profitiert. Oder dass ich wirklich, was du gerade schon genannt hattest, die Erholung verbessere, dass ich wirklich am Anfang eine große Portion Tiefschlaf bekomme und am Ende die ausführliche REM-Phase. Und ich möchte gerne beides so verteilt haben.
Ja. Ja,
viele haben dann oft alles zusammenbekommen, aber in einer chaotischen Nachtsymbiose. Und man kann daran arbeiten mit Tricks und Trainingssituationen, dass man wirklich das genau so hinbekommt. Erst eine lange Tief und zum Schluss eine lange REM.
Mhm.
So. Das muss man dann aber auch üben, visualisieren. Und das ist dann häufig individuelle Trainingsarbeit. Und das klappt dann mit dem normalen Coaching nicht mehr, wo man ja immer nur die allgemeine Verbesserung anstrebt. Das ist ja schon ein Riesenschritt. Man muss sich vorstellen, mit dem normalen Schlafcoaching schaffe ich ja schon mal 80%.
Mhm.
So. Und dann kann ich dieses Feintuning, also wenn ich wirklich sage, ich will nochmal hier und da ein Rädchen drehen, das mache ich dann halt mit Training. Und man muss auch mit lernen, wie man richtig trackt. Das heißt also, der Umgang mit Messdaten, wie man die richtig erhebt, da kann man ja auch einiges falsch machen.
Übung macht den Meister.
Woraus besteht denn dann dieses Schlaftraining? Wir hatten jetzt darüber gesprochen, dass es wie Training ist. Wir haben so Ziele, die wir erreichen wollen. Und was sind dann so die groben Bausteine eines Trainings? Was stellst du dir da vor?
Ich stelle mir vor, Meditation, abschalten lernen, auch wirklich gezieltes in sich gehen und bemerken, was macht man falsch. All diese Stellschrauben, eigentlich genauso wie beim, wenn man laufen lernt.
Ja, es ist dann nur halt viel detailreicher. Das heißt also, wenn man sagt, mentale Techniken, dann lernt man, bekommt man mentale Techniken an die Hand, die dann aber auch überwacht werden und trainiert werden und gemessen werden. Man misst sogar die Mentalarbeit.
Ja, cool.
Also wenn man gemeinsame Mentalarbeit macht, ja, mit gewissen Vorgaben, dann wird aber auch gemessen, wie beruhigt sich der Körper? Was sagt das Gehirn? Was sagt der Puls? Kommt der tatsächlich runter oder gibt der nur vor, runterzukommen? Man spricht über eine Stresssituation und beobachtet die Vitalwerte und versucht dann wieder runterzukommen. Das heißt, das ist eben Training, dass man wirklich auch sagt, ich stelle mich auch den Messwerten.
Ja.
Wenn ich dann sage, nein, ich will keine Messwerte sehen, weil dann habe ich ein schlechtes Gefühl, das geht dann nicht mehr. Beim Training geht es ja darum zu sehen, was klappt und was nicht klappt. Wenn ich einen Golfball schlage oder fliegt nach links, weiß ich ja, dass es ja nicht geklappt hat.
Ist so ein bisschen widersinnig. Das ist wie, wenn Leute zum Beispiel auf Marathon trainieren, dann möchten sie doch auch die Messwerte vorher wissen. Das ist ja so albern sonst.
Ja, aber es gibt aber ganz viele, die mit Messwerten nicht umgehen können. Weder mit Nachtwerte noch mit Tageswerten. Und das ist dann ein ganz wichtiger Punkt, dass ich mich von Messwerten nicht unter Druck gesetzt habe.
Die
muss man als Geschenk sehen, aber nicht als Bedrohung.
Ja.
Und natürlich gibt es immer wieder mal schlechte Messwerte.
Ja.
Es gibt ja keinen, der seine Messwerte sein Leben lang verbessert. Nee. Schon gar nicht, wenn man älter wird.
Ja.
Aber damit muss man umgehen. Die sind dann gesetzt, aber ich sagte, danke für den Messwert. Oh, das war wohl nichts, das muss ich es besser machen.
Ja.
So. Also mentale Techniken, die man auch überwacht. Dann gibt es Ernährungs- und Bewegungspläne, die aber dezidiert geschrieben sind, so dass man die auch exakt einhalten muss beim Training. Um dann wirklich durch das exakte Einhalten zu sehen, geht es oder nicht.
Ja.
Dann schraubst du an einer Stelle, du darfst aber nichts anderes parallel verändern, sondern nur das, um zu gucken, wirkt sich das aus oder nicht aus.
Ja.
Damit du genau herausfindest, weil du willst ja optimieren im Training. Also deswegen ist auch dann Ernährung und bestimmte Bewegung für das Thema Schlaf, also es geht nicht um die Sportart, die er macht, sondern um bestimmte Bewegungen, die das Schlafen fördern sollen. So, das macht man dann aber genau nach Programm.
Ja.
Und dann kann man auch an dem Programm wieder die Stellschrauben setzen und die misst man dann wieder. Dann gibt es auch Schlafpositionstraining. Das heißt, es gibt ja Schlafpositionen, die gut sind und es gibt Schlafpositionen, die schlecht sind. Ohne dass wir jetzt darauf eingehen.
Aha.
Sonst wird sofort gefragt, ja, welche denn? Ja? Und wenn man eine ungünstige hat, muss das Unterbewusstsein akzeptieren, dass da eine neue ist. Und genau das muss man trainieren, weil der geht ja sonst immer wieder auf die alte Schlafposition zurück.
Yeah.
Und das dauert eine gewisse Zeit. Also wie komme ich von einer Schlafposition X nach Y?
Ja. Wahrscheinlich nehme ich ein bisschen was vorweg. Ich habe Freunde, die partout nur auf dem Bauch schlafen können und sich dann darüber wundern, dass sie massive Halswirbelprobleme haben und Nackenversteifungen und ganz grauenhaft. Und
ich so, das ist die schlechteste Schlafposition.
Ja, das ist die allerschlechteste, weil du ja dein Kopf nicht durch irgendein Loch stecken kannst und wie bei auf einer Massageliege, sondern du legst ihn nach links oder nach rechts ab. Horror für den Körper.
Das wird bestimmt die nächste Zuschauerfrage. Was ist denn jetzt die beste Position? Obwohl wir das schon mal verraten haben.
Ja,
aber
ich weiß es.
Lassen wir jetzt als Spoiler. Schön
gestehen. Ich hab's mir gemerkt, ja.
Einmal für Sie zusammengefasst.
Was macht denn jetzt der Trainer? Ich habe es natürlich jetzt schon die ganze Zeit erzählt.
Ja.
Man sieht, bei diesen engen Interaktionen heißt das im Gegensatz zu einem normalen Coaching, wo der Trainer vielleicht oder der Coach dreimal erscheint oder vielleicht fünfmal, in der Gruppentherapie achtmal. Ja, das ist so die Zahlen. 3, 5 oder 8. Also 8 Sitzungen ist der Normalfall für eine Gruppentherapie und 3 bis 5 vielleicht für eine Einzeltherapie oder Einzelcoaching. Dann hat man so die wichtigsten Bausteine geändert, ist auf einen Menschen spezifisch eingegangen und hat da schon mal einen Riesensatz gemacht.
Mhm.
Wenn er dann noch tunen will, dann sind es ja feingetaktete Interaktionen. Das heißt, der Unterschied zwischen Coach und Trainer ist in dem Moment, dass der Trainer sehr eng mit dem Klienten arbeitet, weil er ihn ja auch noch komplett monitort. Also er monitort, hilft ihm beim Monitoren und auf kleinste Veränderungen sofort reagiert wird. Man schiebt das nicht auf lange Bank. In 4 Wochen rede ich mal wieder mit dem.
Ja, also, das muss ja ganz eng machen.
Ja, wenn sich jemand einen Trainer bucht für ein Thema, dann ist das eine kurze, sagen wir mal, eine Arbeit von ein paar Wochen, die ganz intensiv abläuft.
Ja.
Also eng getaktet, wirklich nebeneinander. Nicht im Bett, aber außerhalb laufen dann die Übungen. Der Trainer gibt auch strengere Vorgaben als beim Coaching und die hat er dann auch einzuhalten.
Mhm.
Ja? So, dann gestalten die beiden auch dann im Kontakt auch Routinen, die genauer sind, als wie man sonst gibt man ja Anregungen für Routinen und hier werden die Routinen genau gemessen, protokolliert und so weiter. Dann hält man auch die Ernährungspläne genauer ein, die dann auch abzustimmen sind. Das ist dann auch so ein bisschen Arbeit des Trainers. Und man arbeitet eben an den Details. Das ist eben das Besondere. Man arbeitet an minimalen Details und versucht dort noch was rauszuholen. Deswegen ist einer der häufigsten Klienten sind eigentlich Leistungssportler, die das Training wahrnehmen. Oder schlechte Schläfer, die das Wichtigste gemacht haben, nicht richtig weitergekommen sind, weil sie nicht herausgefunden haben, was denn deren Superstellschraube ist.
Ja.
Und dann brauche ich auch einen Trainer, um mit ihm quasi den Effekt zu erzielen, zu sagen, okay, bei dir ist es genau das und damit holst du nochmal 30% raus. Das muss dann ja ausprobiert werden. Dann schert man aus dem normalen Coaching raus, was immer eine Verbesserung stellt, und geht dann vom Coaching in ein Detailtraining. Sonst ist es dann eher der Leistungssportler, was ich ja immer auch doof finde, ist, dass sich Leistungssportler all die tollen, gesunden Sachen immer gönnen, ne? Und der Otto-Normalmensch nicht. Ich hatte, glaube ich, vor dem Meeting hatte ich erzählt, dass es ja so eine zweite Leistungsgruppe gibt, die sich immer mehr bei mir gemeldet hat, das sind ja die Manager. Das heißt also Top-Manager, die sagen, ich kann nicht mehr Top-Manager sein, wenn ich nicht gut schlafe.
Ja.
Wie schaffe ich das? Denn den ganzen Tag unter Strom zu stehen und abends trotzdem gut zu schlafen. Und das ist komplett vergleichbar wie mit einem Leistungssportler. Ne? Ein Top-Manager ist häufig auch ein
Leistungssportler.
Ja. So, die absolute Voraussetzung für so ein Training ist, das geht nicht ohne Tracking. Ne? Also wer Tracking nicht mag, kann kein Training machen. Dann muss man auch noch das Tracken kalibrieren. Man muss sich ja dann auf Werte verlassen können, die stimmen. Also muss man auch die Messmethode nochmal überprüfen, ja, also durch Gegentests. Und fürs Training in der Regel braucht man auch einen Trainer. Sonst geht das halt leider nicht.
Unsere Tipps heute?
Zur Erinnerung. Ganz wichtig ist ja immer die Tendenz.
Ja, genau.
Ja, das ist ja so das Credo.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Hauptsache, die Tendenz stimmt.
Wie kann ich die Tendenz feststellen? Die muss ich halt messen.
Ja.
So. Und dann soll man keine Angst vor schlechten Messeinzelnächten haben. Das spielt keine Rolle. Ich hatte ja jetzt auch keine tollen Werte, als ich jetzt in meinem Kurzurlaub war. Danach pendeln die sich aber ein. Aber es könnte ja passieren, dass sie sich danach nicht mehr richtig einpendeln. Und dann muss ich mir Mühe geben. Wenn ich aber schon insgesamt alles Gute tue und mache und wurde auch schon mal vielleicht von einem Coach betreut, mache das Wichtigste, aber ich stelle in der Tendenz fest, dass mein allgemeines Wissen zum Thema Schlaf, obwohl ich eine super Routine habe, eine tolle Schlafhygiene und sonst ein disziplinierter Mensch bin, aber plötzlich anfange, schlechter zu schlafen, dann kann man entweder nochmal einen Coach konsultieren, um zu gucken, was hat sich denn da plötzlich geändert?
Ja.
Oder man trainiert mal Details aus. Man muss ja nicht alles trainieren, sondern man kann sagen, eine Sache, die nervt mich immer. Ich habe immer zu wenig Tiefschlaf, zu wenig REM oder ich wache zu oft auf. Es kann ja irgendein Detail sein. Und dieses eine Detail, mit dem Detail wende ich mich ganz konkret an einen Trainer, um jetzt nicht wieder bei Adam und Eva anzufangen und sagen, helf mir bei diesem Detailpunkt. Ja? Das abgeleitet von der Tendenz. Wenn die Tendenz stimmt, brauche ich das nicht, kriege ich sie nicht mehr in den Griff, dann sollte man einfach den Mut haben, auch wirklich Hilfe zu suchen. Der zweite Tipp ist einfach für jeden, einfach die Angst vor dem Tracking ablegen. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 2 Tagen 3 Gespräche und das waren alles Menschen, die mir gesagt haben, sie haben Angst vor den Messwerten, deswegen messen sie die Nacht nicht mehr.
Ach Gott.
Das Problem ist ja, sie wissen ja unterbewusst, dass sie keine gute Nacht haben.
Ja.
Das spüren sie ja auch morgens. Und dann gucken Sie lieber nicht auf die Messwerte, dann gibt es eine Restchance, dass ich ja vielleicht besser geschlafen habe, als die Messwerte hergeben. Aber das ist so ähnlich, als wenn ich nicht zur Vorsorge gehe.
Ja, es ist so eine Vogel-Strauß-Mentalität, haben ganz viele Menschen. Ja.
Genau. So, wenn ich dann aber auf die Messwerte schaue, dann muss mir dann natürlich klar sein, dass ich dann die allgemeinen Bedingungen der Schlafhygiene erfülle. Das tut ja der Podcast. Damit kann ich ja schon ganz vieles machen.
Ja.
Und wenn ich diese Millionen Sachen des Podcastes teilweise umgesetzt habe und es wird nicht besser, ja, dann gilt wieder die gleiche Regel wie vorhin. Ja, dann muss man sich Hilfe suchen.
Ja, unbedingt. Ja?
Aber das ist eben nicht schlimm, weil wenn wir Muskeltraining machen, dann suchen wir uns einen Trainer. Wenn ich Golftraining mache, suchen wir uns einen Trainer. Für alles suchen wir uns einen Trainer.
Ja.
Selbst für einen Schreibcoach und keine Ahnung, was es alles gibt.
Stimmt.
Ne? Aber wenn es um das Schlafen geht, dann ist da irgendwie, ja, das müsste man doch selber können.
Ja, was mich so nervt, ist, die Deutschen pflegen ihr Auto mehr als ihren eigenen Körper. Gute Ernährung und Bewegung würde schon so viel ausmachen, und mal vielleicht eine Woche mal auf Alkohol verzichten. Für ihren dicken Mercedes, da tun sie alles, da tun sie das teuerste Öl rein.
Der geht auch immer zur Inspektion rechtzeitig.
Ja, gehen regelmäßig zur Inspektion, Checkheft gepflegt. Für den eigenen Körper müsste man mal genauso viel Liebe und Pflege aufbringen wie für den eigenen Benz. Jetzt mal ganz ehrlich.
Genau, und wenn man das nicht selber kann, sucht man sich auch Hilfe.
Ja, genau.
Hat auch gar kein Problem mit.
Ja,
stimmt. Na, gut, das war ja jetzt mal eine Folge, wo ich versucht habe, nicht im Detail mal einen Tipp zu geben,
ja,
sondern mal über die Sache an sich gesprochen.
Ja, sehr gut.
Das war eben auch die meistgestellte Frage zur Folge davor, weil ich irgendwo da einmal das Wort Training gesagt habe, unterbewusst irgendwo in der Folge, und dann haben mich dann mehr, was meinst du denn mit Training? Ich habe gar nicht selber mehr so zugehört, weil für mich das klar ist zwischen Coach und Training. Aber was denn Training bedeutet, das hat ganz komische Bilder getriggert bei den Leuten.
Ja, glaube ich. Komisch, ne?
Ja, ja. Gut, dann wünsche ich eine schöne Woche.
Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss.
Tschüss.
Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.